Maike hat uns den Text gelesen und wir danken ihr sehr für diesen Dienst. Und es ist wichtig, dass wir uns mit dem Gebet beschäftigen. Uli macht uns immer wieder darauf aufmerksam. Wir wollen am kommenden Sonntag, Sonnabend ja bei ihm zusammenkommen, um wieder dieses Thema neu zu überdenken, anhand des Leidensweges Jesu. Es gab eine Zeit, in der ich meinte, beten und meditieren ist ungefähr das Gleiche. Und ich dachte an Maria, die also die Worte, wie wir lesen, in ihrem Herzen bewegte, die sie gehört hatte über Jesus. Und dieses im Herzen bewegen, dachte ich, wäre schon beten. Wir lesen von Nehemia, dass er in sich ging. Und in diesem in sich gehen wird es deutlicher, dass das Meditieren eine Sache des Herzens ist, aber des alleinen Herzens. Während Beten doch nicht ein Reden mit sich selbst ist, sondern ein Reden mit Gott. Er ging in sich. Gebet ist ein Bitten, hat jemand gesagt, wodurch Gott zu handeln beginnt und etwas tut, was vorher noch nicht geschehen ist, bevor wir ihn darum baten. Und ein anderer sagte, Gebet ist das die großartigste Möglichkeit, die wir Menschen haben, die großartigste Möglichkeit der Menschen, die unbegrenzten Möglichkeiten Gottes anzuzapfen. Wir reden so einfach dahin, aber bedenken wir auch, wie Gott uns hört? Jesus macht uns darauf aufmerksam, dass zu diesem Beten Dinge gehören, die wir zunächst gar nicht bedenken. Aber bevor wir das glauben können, dass unser Gebet so wichtig ist, müssen wir hören, was im Epheserbrief steht, im ersten Kapitel. Schon vor Beginn der Welt, von allem Anfang an, hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Wir sollten zu ihm gehören, befreit von aller Sünde und Schuld. Aus Liebe zu uns hat er uns schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollten. Dies war sein Plan und so gefiel es ihm. Und etwas später, ihr sollt erfahren, mit welch unermesslich großer Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Es gilt also, die Kraft zu nutzen, die Gott uns zur Verfügung stellt. Uns, seiner Gemeinde und jedem Einzelnen von uns, die wir zu Jesus gehören. Wir haben jetzt jeden Sonntag über diese Gemeinschaft nachgedacht, haben eine Reihe von Predigten gehört zu diesem Thema, was Gemeinschaft in diesem Sinne Jesu ist. Und zuletzt hat Dirk uns darauf hingewiesen, dass wir als Leib Christi, jeder Einzelne von uns, Aufgaben bekommt, die zunächst gar nicht so erkenntlich sind, aber wenn wir uns fragen, welche Talente uns gegeben sind und weshalb sie uns gegeben sind und wozu sie uns gegeben sind und wofür und was wir damit tun sollen, dann wird uns deutlich, alles das dient zum Aufbau der Gemeinde, heißt es. Immer wieder werden wir darauf hingewiesen, dass wir nicht allein sind, sondern dass wir wie Bausteine an einem Tempel bauen. und jeder Einzelne so wertvoll ist, dass er nicht entbehrlich ist. Einer der besten oder bewährtesten Prediger, die ich in meinem Leben gehört habe, war Helmut Thielicke. Er ist 1986 gestorben und war der einzige Prediger, der also es schaffte, hier in Hamburg den Michel so voll zu bringen von Hörern, dass kein Treppenstufe mehr frei war. Und dieser Thielicke hat über dieses Thema, was wir heute gehört haben, über die Witwe, nachgedacht und gepredigt, und das hat mich ungeheuer beeinflusst. Thielicke nennt ist dieses Gleichnis das Gleichnis der bedrängenden Witwe und bekennt, dass Jesus uns das nicht leicht macht, die Figuren, die er uns in seinen Gleichnissen schildert, immer so recht zu verstehen. Wir denken nur an den ungetreuen Haushalter, dieses unglaubliche Gleichnis, was immer wieder uns beschäftigt, wie kann Jesus einen solchen Gauner zu einem Beispiel machen für seine Aussagen. Aber sobald wir in der Lage sind, hineinzusteigen in die Tiefen seines Denkens, verstehen wir auch diese Gleichnisse, die so schwierig sind. Und so ist es vielleicht auch mit diesem hier, mit der bedrängenden Witwe. Er will uns sagen, dass hier eine Antwort liegt für die vielen Rätsel, die Jesus uns aufsagt. Und hier in diesem Gleichnis wäre also ganz deutlich die Aussage, dass Gott nichts Geringeres tut, als dass er uns, seine betende Gemeinde, beteiligt an seinen Entscheidungen, an seinem Weltregiment. Er bietet uns diese Beteiligung an. Und das ist eine unglaubliche Aussage, meine ich. Aber wir erinnern gleichzeitig an die Diskussion, die Abraham mit Gott führte. Und unglaublich. Erst 50, aber Herr, wenn es doch nur 40 sind. Wenn es 40 sind, werde ich Sodom und Gomorra nicht zerstören. Aber wenn es nur 30 sind, die dich lieben, auch wenn es 30 sind, werde ich nicht. Aber wenn es 20 sind, Herr, 20, willst du 20 Gläubige töten wegen dieser Stadt? Und letztlich geht es um 10. Gott gewährt diesem Abraham die Bitte, Sodom und Gomorra nicht zu zerstören, wenn 10 Gläubige gefunden werden. Es waren aber nur 4. 6 bestenfalls mit den Schwiegersöhnen. Und wir erinnern auch an die Aussagen, die wir im ersten Mosebrief, im ersten Mosekapitelbuch finden, wo die Israeliten mit den Amalekitern Krieg führten und kämpften und Mose seinen Stab aufhebt. Und solange er die Hände betend aufhebt, siegen die Israeliten. Und in dem Moment, wo er also vor Müdigkeit dann also siegen wieder die Amalekiter. Und bis dann also 2 kommen und ihm die Hände stützen und solange er bis zum Abend die Hände hochhalten kann, ist der Sieg der Israeliten gewiss. So lässt Gott mit sich reden. Eine unglaubliche Erfahrung. Aber wahr, Gott hört auf uns. Und er gewährt uns Einlass und Zutritt in sein Reich. Der Große dieser Welt, die Größen dieser Welt bestimmen doch, meinen wir, das Weltgeschehen. Wenn wir uns aber erinnern an die Größen dieser Welt, die in der Geschichte eine Rolle gespielt haben, das war eine relativ kurze Zeit, denken wir, dass große Finanzkräfte diese Welt bewegen zu etwas Gutem. Wir sehen heute zur Zeit das Gegenteil. dass große politische Einflüsse da sind, die die Welt regeln. Wir sehen, dass die Großen dieser Welt, die Politiker, wir sehen das schon Nebukadnezar, wir sehen das Stalin, das Hitler, das Napoleon, alle Großen dieser Welt, die eine Rolle gespielt haben in der Geschichte, sind Vergangenheit. Sehr schnell. Und was den letzten Spuk angeht, in meinem Tagebuch steht, das größte Wunder in meinem Leben ist, dass der Schrecken des Hitlerzeit, der Hitlerzeit nur 12 Jahre gedauert hat. Unglaublich kurz für dieses große Elend, was er über die Menschheit gebracht hat. 60 Millionen Tote. 60 Millionen. Und uns wird gesagt, wir sollen Einfluss haben durch unser Beten. Wir dürfen also nicht nur um kleine Dinge bitten, wir dürfen auch darum bitten, dass große Dinge dieser Welt sich verändern zum Guten. Wir dürfen auch darum bitten, dass die Menschen einsehen, dass sie mehr miteinander reden und denken müssen, damit solche furchtbaren Taten wie dort nicht wieder passieren. Aber wir haben auch den Einfluss nicht darauf, dass wir es stoppen können. Denn, wie wir heute sagten, es ist halt der Fürst dieser Welt, der diese Welt regiert. Und Gott will uns helfen, damit fertig zu werden. Die Gemeinde wird in diesem Gleichnis mit der bittenden Witwe dargestellt als eine hilflose, eben gerade eine hilflose Witwe, die ohne Mann und ohne männliche Hilfe und ohne Familie aufwachsen muss, leben muss, hilflos ist. Und so sind auch wir äußerlich hilflos. Wir, die Gemeinde, denn mit betenden Händen kann man nicht kämpfen. Mit betenden Händen ist man auf das Gespräch angewiesen, was wir mit Gott führen können. Ausgerechnet diese wehrlose Gemeinde soll durch ihr Einstehen vor Gottes Thron am göttlichen Weltregiment beteiligt sein. Ausgerechnet mit betenden Händen. Die Großen dieser Welt, wie gesagt, haben es nicht geschafft. Sie haben alle Kräfte mobilisiert, die ihnen zur Verfügung standen, und das waren gewaltige Heere und gewaltige Möglichkeiten. Aber sie mussten abtreten und sie mussten erkennen, dass sie in den Armen des Bösen landeten und dass sie keine Chance hatten, teilzunehmen an dem Guten, was sie ursprünglich vielleicht einmal durchsetzen wollten. Sie erkannten, dass sie einer anderen Macht gehorchen müssen. Wir aber haben Verbindung zu dieser großen, echten, ehrlichen, wirklichen Macht, die hinter allem steht. Und wir dürfen beten, dein Reich komme. Denn alle Reiche dieser Welt sind im Vergehen, aber Gottes Reich ist im Kommen. Und wir sitzen sozusagen am längeren Hebel und vor allen Dingen der Einfluss, der wirkliche Einfluss des Geschehens auf dieser Erde ist für den, der die Welt regiert und wer Verbindung zu diesem Regenten hat, der wird siegen. Lukas stellt dieses Gleichnis in den Zusammenhang mit den Reden Gottes über das Weltende. Das wollte Jesus sagen, noch habt ihr Zeit, euer Gebetsleben zu aktivieren und zu ändern. Noch ist es Zeit. Und für uns zu meditieren, gibt Jesus uns dort drei Gedächtnisstützen. Das erste ist, was uns an der Witwe auffällt, ist ihre unglaubliche Intensität ihres Betens. Sie erkennt, dass alles daran liegt, diesen Richter zu gewinnen. Tod und Leben und Existenz für sie und vielleicht eben einer verbliebenen Familie hängt davon ab, dass sie diesen Richter für sich gewinnt. Alles, alles für sie hängt daran. Und in dem Moment, wo sie so intensiv und mit solcher unglaublichen Intensität beten kann, ist das ein Beispiel für uns. Dieses eine, worauf es ankommt, sagt Gott, sagt Jesus, ist Gott. Und wenn wir begreifen würden, richtig begreifen, dass an unserem Beten alles liegt für die Entwicklung der künftigen Zeit für unser Leben und vielleicht das Leben dieser Welt, wenn wir begreifen würden, dass alles daran liegt, würden wir auch so intensiv und so aufdringlich sein wie Jesus, wie diese Witwe es ist. Wir würden Gott in den Ohren liegen. Aber tun wir das? Wir sind geneigt, immer wieder zu sagen, gewiss, das ist das, was wir wünschen, aber dein Wille geschehe. Und dabei bewegt uns die Vorstellung, dass wir vielleicht doch auf dem verkehrten Dampfer sind, dass wir vielleicht doch irgendwelche Dinge erbitten, die gar nicht gut für uns sind. Und wir kommen auf die Idee, dass wir sagen, also es ist auch so respektlos, wenn ich also mir einbilde, dass Gott tatsächlich also meinen persönlichen eigenen Wunsch berücksichtigen sollte. Das ist vermessen. Und außerdem, wenn einer so penetrant hinter mir her ist, und also wir finden das ja auch so abscheulich. Wer hätte denn Lust, sich so bedrängen zu lassen von irgendjemandem? Muss ja nicht eine Witwe sein. Aber Jesus sagt, das will Gott, dass wir ihn so bedrängen. Das ist sein Wille. Das müssen wir lernen und sollen wir lernen. Und wer also immer von vornherein gleich dein Wille geschehe bittet, nach jedem Wunsch und nach jedem Anliegen, kommt eigentlich auf den Gedanken, dass es auf mein Beten gar nicht ankommt. Es passiert doch so, wie Gott es will. Aber das ist eben nicht der Fall, deshalb dieses Gleichnis. Jesus würde, wenn er so denken könnte, würde er eben dieses Gleichnis nie erzählt haben. Und wer von vornherein betet, dein Wille geschehe, nimmt eben Gott nicht ernst. Die Witwe nahm den Richter ernst, weil sie wusste, dass alles davon abhing, dass er sie erhört. Dein Wille geschehe ist in Ausnahmesituationen bestimmt richtig. Aber es darf nicht dazu führen, dass wir denken, es kommt doch so, wie es kommen muss. So nicht. Zweitens, die Eindringlichkeit dieses Betens der Witwe hängt mit der Tatsache zusammen, dass der Richter ungemein hartherzig ist. Er reagiert einfach nicht. Er zuckt mit den Schultern und denkt, hau bloß ab. Und so sagt Jesus, und deshalb dieses Gleichnis, so sagt Jesus, kommt uns Gott vor. Dass wir ihn vielfach bitten um Dinge und dann das Gefühl haben, er hört uns überhaupt nicht, er hört uns gar nicht an, er will uns gar nicht hören, es interessiert ihn gar nicht. Aber das Gleichnis will sagen, diese Hartherzigkeit Gottes, die angebliche Hartherzigkeit Gottes, dieses Schweigen Gottes hat vielleicht einen ganz bestimmten Zweck. Es will in uns den Wunsch erzeugen, noch intensiver zu beten. Es soll uns klar machen, dass wir gehört werden, doch nicht sofort. Vielleicht zu einem Zeitpunkt, den Gott besser weiß als wir. sein Schweigen, sein Alleinlassen, angebliches Alleinlassen und sein Wille, uns zu hören, hat einen ganz anderen Stellenwert, sagt Jesus. Es geht eben darum, dass wir lernen sollen, uns Gott immer mehr und intensiver zuzuwenden. Ob Gott nicht gerade deshalb schweigt, damit wir das lernen? Auch im Leben ist es ja so, wenn wir einen Menschen lieben und wir sind sicher, dass er uns auch liebt und alles ist in Butter und wir brauchen uns gar nicht besonders anzustrengen, alles läuft reibungslos und in dem Moment sind wir nicht mehr dabei mit ganzem Herzen, oder? Ist es dann nicht so, dass unsere Liebe auch etwas nachlässt und dass wir unsere Intensität meinen, es wäre nicht so, käme nicht so darauf an, wir werden schon nicht diesen Menschen und diese Liebe verlieren. Und so ist es vielleicht, wenn wir Gott viel zu sicher sind. Und darum will Gott, dass wir intensiver und direkter und vor allen Dingen mit vollem Herzen immer wieder uns ihm zuwenden. Der Richter gibt schließlich nach, weil er sich von der Frau förmlich bedroht fühlt und er hat Angst vor Schlägen oder sowas Ähnlichem. Sie wird vielleicht mit einem Schuh schmeißen oder weiß ich was, wird sie tun. Und Jesus sagt dazu, wie viel mehr, sagt eben Jesus, wird euer Vater im Himmel, der doch gerecht ist, und nicht wie dieser Richter, der doch gerecht ist, seinen Auserwählten Recht verschaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen. Drittens, Jesus schließt das Gleichnis mit der Frage, werde ich, wenn ich wiederkomme, solchen Glauben auf der Erde finden? Und wir würden ergänzen, noch finden. Aber da haben auch wir andere Vorstellungen und wir meinen, agil müssen wir bleiben, wir müssen uns wach halten, wir müssen etwas tun, wir müssen, wenn wir richtig trainiert sind und unseren Beruf richtig ausgeführt haben und alles tun, um das zu lernen und weiterzukommen, wenn wir also nur agil sind, das Beten ist dann eine Sache, die so nebenher noch so läuft. Das ist anders, hat Jesus schon uns deutlich gemacht in dem Gleichnis mit dem reichen Kornbauern. Für den spielte der Beruf und der Ertrag seiner Ernte und sein Erlös und das spielte doch eine Rolle. Mit Gott hat er nicht mehr gerechnet. Und er wollte sich größere Scheunen bauen, wie wir also dann vielleicht ein zweites Konto anlegen bei einer Bank, die gute Zinsen zahlt. So hat er gedacht, ich werde mein Leben genießen. Jetzt habe ich Zeit und Buße und Geld genug, meinen Ruhestand zu genießen. Aber das war der letzte Abend, an dem er dachte, nächsten Morgen war er tot. Er hatte den Sinn, den wahren Sinn des Lebens nicht verstanden. Wir wissen, dass diese Welt einmal enden wird. Wie, wissen wir nicht. Wir wissen auch nicht, wann sie enden wird. Aber wir sind gewiss, dass sie enden wird. Himmel und Erde vergehen. Und Gott wird alles neu machen. Alles, was wir gemacht haben und geschafft haben, wird vergehen und ein Ende haben. Was könnte es dann noch anderes und besseres geben als ein Leben mit Gott? Als ein Leben, das nicht vergeht. Ein Leben, das wirkliches Leben ist, wie er es gewollt hat von Anfang an. Die Meditationshilfe nochmal zur Erinnerung, die Jesus uns geben will aus diesem Gleichnis. Eindringlich sollen wir bitten mit vollem Herzen. Beten. So als hinge alles für unser Leben daran. Zweitens, Das Schweigen Gottes ist kein Nicht-Hinhören, sondern er will uns zu größerem Eifer anspornen. Und drittens, Anfechtungen liegen wie Tretminen in unserem Leben herum. Jeden Tag, immer wieder aufs Neue. Tretminen. Deshalb sagt Jesus, wachet und betet, dass ihr nicht Opfer werdet dieses furchtbaren Tuns. Ob Jesus bei seiner Wiederkunft solchen Glauben findet, wie hier in diesem Gleichnis, das wollen wir wünschen und wollen wir vor allem uns wünschen. Und der Herr möge uns lehren, immer besser zu beten, um uns zu bewahren vor Mutlosigkeit, damit wir lernen, mit dem Herrn zu leben, wie er es möchte. Der Herr gebe, dass es so werde mit uns allen. Amen.